Also jetzt lese ich die Geschichte da mal vor, wie der geredet hat. Es war ein Fokus-Interview und dann ging es gleich durch alle Fernsehkanäle und hat dann richtig einen kleinen Aufruhr in der Republik bewirkt, weil der Präsident höchstpersönlich einen Wert aus dem Verkehr gezogen hat, der bis dahin gegolten hat. Bis dahin war irgendwie anerkannt, die Angleichung der Lebensverhältnisse ist im Programm. Also, und da sagt er mit dem Fokus-Interviewer irgendwie, nach 15 Jahren Einheit muss man so viel Ehrlichkeit aufbringen, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Das ist schon gut, jetzt haben wir sie 15 Jahre beschissen. Gut, jetzt endlich muss man also die Ehrlichkeit aufbringen, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Und jetzt kommt die Wahrheit. Es gab und gibt nun einmal überall in der Republik große Unterschiede in den Lebensverhältnissen. Das geht von Nord nach Süd, wie von Ost nach West. Wer sie einebnen will, zementiert den Subventionsstaat und legt der jungen Generation eine untragbare Schuldenlast auf. Wir müssen wegkommen vom Subventionsstaat. Also, jetzt kommt er und sagt, Ungleichheit gibt's. Ja, sagt dann auch noch extra, nicht bloß zwischen Ost und West, sondern immer und überall. Also er schiebt sozusagen weg von dem, wo jeder weiß, darum geht's. Ungleichheit gibt's. Man möchte ja schon sagen, ja, das weiß ja nun jeder. Das ist ja der Ausgangspunkt dessen, dass man die Angleichung der Lebensverhältnisse wünscht, fordert. Wegen der Ungleichheit verlangt man sie ja. Jetzt sagt er, die gibt's. Es ist, verhält sich wie windschief gegen das Ziel. Weil das Ziel gibt's ja bloß, weil es das gibt. Sagt er, das gibt's und will damit natürlich, und das sagt er ja im Folgenden auch, und weil es gibt, soll man nicht versuchen, das zu beseitigen. Weil Ungleichheit existiert, ist es ein Fehler, zu versuchen, die wegzukriegen. Das bewirkt nämlich, dass der Subventionsstaat immer weitergeht. Also da schon, Gleichheit der Lebensverhältnisse. Die erste Hälfte, immer dann zum Subventionsstaat kommen. Was ist denn das überhaupt, Gleichheit der Lebensverhältnisse? Erstmal, auch das ist schon längst keine, sagen wir mal, materialistische Forderung von irgendwelchen Betroffenen mehr. Da sagt keiner, ich will gut leben oder irgend sowas. Da sind sie weit entfernt davon, dass sie gegen die Politik und ihre Rechnungsweise irgendwelche Gesichtspunkte oder Maßstäbe aufrichten würden und sagen würden, das verlangen wir. Gleichheit der Lebensverhältnisse ist, da haben die Leute schon das, was sie für sich erhoffen, in was gesteckt, was ihnen vom Staat versprochen worden ist. Angleichung der Lebensverhältnisse ist ein Versprechen der Politik, 15 Jahre lang Eingemeindung der DDR. 15 Jahre lang hat man gesagt, wir schaffen eine, vielleicht peu à peu, aber wir schaffen eine Angleichung der Lebensverhältnisse. Wer also das fordert, fordert überhaupt nichts anspruchsvoll gegen den Staat, sondern er erinnert eigentlich die Regierung an ein Versprechen. Er fordert bloß, was die Regierung selber gesagt hat, dass auf dem Programm sei, etwas, worauf die Leute einen Anspruch hätten. Also wirklich erstmal nichts Heißes, nichts Antistaatliches. Dann, was ist es denn eigentlich in der Sache, die Forderung nach Angleichung der Lebensverhältnisse? Es ist auch in der Sache eine enorm bescheidene Art des Forderns. Denn was meint man denn eigentlich damit? Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West. Was man nicht meint, ist zum Beispiel Gleichheit der Lebensverhältnisse zwischen oben und unten. Dass man arm und reich einebnen sollte oder müsste. Dass der Unterschied der Reichen von denen, die nichts haben, beseitigt werden sollte. Oder dass gar die nichts haben, auch so gut dastehen sollten wie die Reichen. Das ist alles längst nicht gefordert, wenn man Angleichung der Lebensverhältnisse fordert. Wer an das denkt, Angleichung der Lebensverhältnisse, denkt eigentlich daran, dass so etwas wie der Lebensstil der breiten, lohnarbeitenden Schichten angeglichen werden sollte. Also wer meint, da der hätte im Westen eine Messlatte, dann nimmt er im Westen gar nicht den Reichtum, sondern dann nimmt er im Westen den durchschnittlichen Lebensstandard der Arbeitnehmer. Und mehr als auch so leben wie die Proletarier West, mehr als das war in dem ganzen Angleichung der Lebensverhältnisse von den
Ossis.
Überhaupt nicht drin. Also nur das. Verhältnisse schaffen, wo auch wir einen Lohn verdienen können wie die im Westen und auch irgendeinen Lohn so ähnlich wie die. Das hat dann ja auch 10 Jahre lang Gewerkschaftsforderungen munitioniert, die eben dann Angleichung der Arbeitszeitregelung, Angleichung der Löhne und so weiter auf der Tagesordnung hatten. Schöne Geschichte mit der Forderung nach Gleichheit, dass sie dann doch bloß die zum Maßstab nimmt, die ungefähr in der gleichen Lage sind. Und überhaupt nicht Gleichheit verlangt mit denen, die wirklich anders dastehen. So, und jetzt kommt eben der Köhler und sagt, ja, das mag ein schönes Ideal sein, aber die Welt ist nicht so. Ach, da muss man sich wundern. Ich habe es vorhin schon einleitend gesagt. Ja, wegen des, dass die Welt nicht so ist, gibt es ja das Ideal. Weil Ungleichheit herrscht, gibt es ja den Wunsch, dass das hergestellt werden soll. Das sagt er. Ja, es gibt doch Ungleichheit, da kann man doch nicht wünschen, dass sie wegkommt. Jetzt setzt er das kritische Ideal mit der Realität ins Unrecht. Und ist sich ziemlich sicher, dass er nicht von den Leuten zurückgehört, ja, dann ist halt die Realität schlecht und mein Ideal gut, sondern dass er mit so einer Zurückweisung das Ideal ziemlich blamiert. Dass dann also der Gedanke, man könnte es anders haben, dass der ja, dann eben als unpassend erkannt wird. Jetzt sagt er noch ein Argument dazu. Er sagt, die Gleichheit ist nicht zu haben, denn wer Gleichheit fordert, zementiert den Subventionsstaat. Und der das tut, legt der jungen Generation eine untragbare Schuldenlast auf. Das ist ein Argument, das will ich auch ein bisschen zerpflücken, weil das kommt jetzt immer häufiger, dass die junge Generation zum Berufungstitel wird. Der Kanzler sagt, er will die Gerechtigkeit mal zurechtrücken. Es kommt nicht immer zu auf die Gerechtigkeit der jetzt Lebenden an, sondern die Gerechtigkeit derer, die jetzt leben, mit denen, die morgen dran sind. Was ist das eigentlich? Da wird die Jugend zum Schutzobjekt, in dem Fall des Präsidenten Köhler. Er sagt, er tritt für die Jugend ein und gegen die Ansprüche der jetzt lebenden Generation oder wenigstens der Generation, die jetzt Ansprüche zu stellen hätte. Der Jugend darf man keine unerträgliche Schuldenlast aufbürden. Derselben Jugend darf man die Armut, die mit der Nichtangleichung der Lebensverhältnisse verbunden ist, natürlich schon aufbürden. Die Jugend ist einmal Berufungstitel dafür, dass man sie schonen muss. Und im nächsten Moment ist dieselbe Jugend natürlich das Opfer dieser Politik. Der Jugend wird gesagt, die Armut eurer Eltern können wir euch nicht ersparen. Und übrigens, die Armut, in die ihr dann gleich reinwachst, auch nicht. Aber die Schuldenlast, die der Staat hat, die betrachten wir jetzt mal als eure Schulden und die wollen wir euch ersparen. Ist das Verlogene von dem Verfahren klar? Die Jugend einmal als Schutzobjekt zu betrachten und zu sagen, im Interesse der Jugend müssen wir den Subventionsstaat bremsen. Und im selben Moment belastet oder mit demselben Argument weist man genau dieser Jugend, die man da als Schutzobjekt aufbaut, genau der weist man all die Lasten zu, genau wie den Alten und sonst jedem. Also die Jugend im Osten, die jetzt gesagt kriegt, Angleichung der Lebensverhältnisse ist nicht. Na, die hat jetzt keine Zukunftschancen, die hat jetzt die Armut. Und die Armut ihrer Eltern und die Armut, wenn sie berufstätig werden, haben sie auch keine Chance, was Geld zu verdienen. Und diese Jugend kriegt gesagt, ein Schuldenberg, das könnt ihr nie tragen. Aber die Armut, die ihr jetzt erlebt, die könnt ihr tragen. Was ist es also? Es ist, wie sich's halt für die Demokratie gehört, immer wenn der Staat an sich denkt, nennt er irgendwelche Teile des Volks, in deren Namen er das tut. Jetzt denkt er an sich und sagt, die Schulden sind nichts, die wir da aufhäufen. Die Regierung sagt, passt nicht zu ihren haushaltspolitischen Zielen, mehr Schulden zu machen. Es passt nicht zu ihren nationalen und internationalen Zwecksetzungen, in immer noch mehr Schulden vom Staat her zu machen. Und das wird jetzt als, das wäre eine Last für die nächste Generation bezeichnet. Dieselben Leute, wenn sie Schulden für nötig halten, und sie halten sie übrigens dauernd für nötig, das ist ja die andere Hälfte, dieselben Leute belasten die nächste Generation ohne Bedenken, wenn sie meinen, die Schulden sind nützlich und nötig. Jetzt wird richtig heuchlerisch gesagt, die nächste Generation ist der Grund, warum wir jetzt die Schulden nimmer, also die Schuldenfinanzierung des Ostens einstellen oder reduzieren. Die Wahrheit ist halt, der Versuch mit lauter Staatskredit, mit lauter Vorschussleistung für zukünftiges Kapitalwachstum in dem eroberten Territorium Ost, der Versuch, da einen florierenden Kapitalismus loszutreten, der dann auch ein Beitrag zum deutschen Bruttosozialprodukt ist und zur Wirtschaftskraft der Bundesrepublik. Der Versuch ist gescheitert. Die Kapitalisierung der DDR ist in einer Hinsicht gelungen. Auch dort herrscht jetzt Kapitalismus. Auch dort herrscht die Kapitalrechnung. Auch dort gibt es nur Arbeit, wenn sie sich für einen Gewinn lohnt. Auch dort gibt es nur Umsätze und Leben und Lebensgrundlagen, wenn sie für kapitalistisches Geschäft nützlich sind. Soweit herrscht Kapitalismus. Aber so, dass ein Riesenkapitalexport in den Osten aufgebrochen wäre, dass die Millionen Ex-Werktätigen jetzt als nützliche kapitalistische Lohnarbeiter Verwendung finden und Wirtschaftswachstum produzieren würden, so hat die Kapitalisierung der Zone nicht geklappt. Im Grund ist der Satz, wenn wir da mehr Geld reinstecken, häufen wir bloß immer mehr Schulden auf. Eigentlich ist es eine ökonomische Bilanz über 15 Jahre Versuch, da drüben eine Geschäftssphäre aufzuziehen, die auch Wachstum und Gewinne und deutsche Wirtschaftskraft vermehrt. Und wenn es das getan hätte, dann hätten sich die Schulden gelohnt und dann wären die Schulden nie ein Problem gewesen. Weil das aber nicht geklappt hat und weil man jetzt sozusagen sich dem Umstand stellt, das nützt alles nichts. Das wird 50 Jahre lang nichts da drüben. Außer den sogenannten industriellen Inseln, ja, die man dann erhalten muss, damit es wenigstens irgendwas gibt. Aber die Feststellung, dass das nichts wird, ist der wahre Grund, warum man sagt, da drüben Geld reinzustecken, heißt bloß Schulden aufhäufen. Und der Kohl hat mir eben noch gesagt, da drüben Geld reinstecken, heißt blühende Landschaften erzeugen. Also in Wahrheit ist das der Wechsel des Standpunkts in der Politik. Den Osten mit viel Subventionen zu einem florierenden Geschäftsfeld machen, das geht nicht und wir geben es jetzt auf. Das ist der wahre Gehalt. Und gesagt wird, im Interesse der Jugend, die untragbare Schuldenlasten bürden müsste, können wir das Ideal, das schöne Ideal der Gleichheit nicht weiter verfolgen. Ergebnis, wenn man es jetzt mal alles zusammennimmt, eigentlich sagt der Köhler den Leuten, das Ideal der Gleichheit müsst ihr euch abschminken, weil es nicht zum Staatsprogramm passt. So aufgefasst, könnte man ja sagen, ja dann passt das Staatsprogramm nicht zu uns. Aber da ist er sich ganz sicher, dass die Leute mit ihrem ganzen Unmut so auf den Staat hoffen und setzen, dass wenn er ihnen sagt, eure Hoffnungen passen nicht zum Staatsprogramm, dass dann leichter die Hoffnungen begraben werden, als dass das Staatsprogramm sich Feinde schafft. Der redet sozusagen, wie wenn ihm schon klar wäre, dass die ganzen Staatsideale sowieso bloß zur Verherrlichung des Staats da sind und wenn sie von der Staatsrealität ins Unrecht gesetzt werden, dann setzen sich immer die Ideale ins Unrecht und nie der Staat.